Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Ökosysteme sprechen. Dabei darf ich Sarah Theune, Vorständin des Verbands für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, WDISO, im Podcast begrüßen. Hallo Sarah.
Hallo.
Ganz toll, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig, weil tatsächlich hast du uns als OMM schon auch sehr, sehr früh kennengelernt. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein bisschen auch in die Vergangenheit zu gucken, aber natürlich vor allem auch in die Gegenwart und Zukunft zu gucken vom WDISO. Weil ich glaube, ich sehr, sehr spannend, was ihr da treibt, gerade in einer Branche, die extrem wichtig, glaube ich, für die Gesellschaft ist, aber eigentlich immer unterm Radar ist und eigentlich auch nie in den Medien steht oder ganz selten, meistens wahrscheinlich vielleicht nur bei kleinen Skandalen, aber das wird dem gar nicht gerecht, wie viele Menschen dort heute das Rückgrat, kann man, glaube ich, wirklich sagen, für die Gesellschaft bilden. Von daher ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig auf die neue Episode, speziell eben zum Thema auch in der Sozialwirtschaft. Bevor wir da hinkommen, ist aber, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Hörer verstehen, wer du bist. Ich hatte schon gesagt, du bist heute Vorständin, warst natürlich nicht immer Vorständin, deswegen wäre es ganz toll, wenn du einfach mal beschreibst, was macht man als Vorständin vom WDISO und wie bist du da überhaupt auch hingekommen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf den Austausch und das Gespräch. Wie bin ich zur Vorständin des WDISO geworden? Also ich kann vielleicht so ein bisschen zurückblicken und sagen, ich bin ganz klar ein Kind der Sozialwirtschaft. Das heißt, ich habe in dieser Branche schon mein Studium begonnen. Ich habe an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg studiert. Damals hieß das Studienfach Dienstleistungsmanagement für Non-Profit-Organisationen. Also BWL mit genau der Ausrichtung, nämlich für den Non-Profit-Bereich, für die Sozialwirtschaft. Und mein Ausbildungspartner war ein großer diakonischer Komplexträger in Württemberg. Und da habe ich in 3 Jahren alle möglichen Abteilungen durchlaufen, habe so wirklich das ganze Portfolio der Verwaltung kennengelernt und war dann im Anschluss an mein Studium auch noch 2 Jahre dort und habe ein interdisziplinäres Team verstärkt, das bei der Einrichtung SAP angewendet hat. Das heißt, wir waren 2 Betriebswirtinnen, 2 Techniker und unser Job war, dieses umfassende und so mächtige ERP-System tauglich und handhabbar für die Sozialwirtschaft zu machen. Das heißt, wir waren da ganz hands-on an dieser Schnittstelle zwischen digitaler Technologie und den Prozessen in den Unternehmen. Das war schon 2006, 7, 8. Das war die Zeit damals. Und ich habe mich dann entschieden, studientechnisch noch was draufzusatteln. Ich habe einen Master gemacht im Bereich Organisationsentwicklung, also Change Management. Und bin dann zeitgleich auch gewechselt. Ich bin dann, habe die konfessionellen Seiten gewechselt, bin zur Caritas. War dort für eine Unternehmenseinheit von knapp 100 Mitarbeitenden eben betriebswirtschaftlich verantwortlich. Und von dort aus hatte ich dann unterschiedliche Stationen, sowohl bei Diakonie und Caritas. Und in die Zeit, in die auch die Gründung des WDISO fiel, war ich insgesamt 7 Jahre lang IT-Leiterin in einer Stiftung in Stuttgart und habe dort vor allem wirklich auch wieder an dieser Schnittstelle gearbeitet zwischen Technologie und Fachlichkeit, also ganz stark beschäftigt mit der Fragestellung, wie können wir digitale Technologie nutzen, um unseren Zweck, den wir in sozialen Einrichtungen ja verfolgen, besser erfüllen zu können. Wie können wir bessere Leistungen erbringen? Wie können wir unsere Klientinnen und Klienten besser unterstützen? Und an welchen Stellen brauchen wir dafür gute interne Prozesse? Wie sehen Service-Level-Agreements aus? Wie müssen wir aber tatsächlich auch in Kommunikationsstrukturen investieren, um zwischen den Fachabteilungen und denen, die eine technische Umsetzung liefern können, den Ausgleich herzustellen oder die Kommunikation herzustellen? Und ich habe es erwähnt, in diese Zeit als IT-Leiterin fiel dann auch so der Gründungsmoment des WDISO, das war 2016. Und da konnte ich zuerst als Projektleiterin und später als Geschäftsführerin und inzwischen bin ich dort Vorständin, wirklich so die Geschichte des Verbandes oder des Vereins von Anfang an mit begleiten.
Und da wollen wir heute natürlich auch ganz speziell tief reingehen. Aber das Schöne ist eben, weil du eben einerseits Kindergesundheit und Sozialwirtschaft bist, wie du es genannt hast, und gleichzeitig du von der Gründung an dabei warst, kannst du natürlich auch sehr, sehr gut, glaube ich, heute die Hörer mitnehmen, was es heißt, nämlich so einen Verband auch aufzubauen, ja, wie so ein kleines Startup, sage ich mal, aber auch durch gewisse Learnings zu gehen. Und ich glaube, das ist eben auch ganz spannend, heute auch zu verstehen, wie auch Netzwerke sich unterschiedlich selber verstehen können. Und da gehen wir nachher natürlich nochmal in die Tiefe rein. Vielleicht noch eine persönliche Frage, weil du auch gesagt hast, IT-Leiterin ohne, sag ich mal, technischen Hintergrund, auch ganz spannend eigentlich. Das spricht natürlich erstmal auch ganz stark für dich, dass du dir das zugetraut hast und es gut gemacht hast. Zeigt auch, dass es vielleicht auch so geht, weil es ja immer so heißt, oh je, man braucht einen Informatik-Background oder so. Kannst du da vielleicht auch sagen, war das schwierig, leicht? Hast du einfach jede Herausforderung mal dann für dich so genommen, wie es halt war? Oder wie würdest du es beschreiben? Kann man quasi mit dem Background schon eigentlich am Ende auch IT-Leiterin oder IT-Leiter sein?
Ich glaube, man kann es dann sein, wenn man in der Organisation die notwendige Funktion erfüllt, die ich damals hatte. Ich kam in eine Organisation, die tatsächlich einen relativ dicken Konflikt zwischen IT-Abteilung und den anderen Fachabteilungen am Schwelen hatten. Und die kamen aus einer Zeit, in der jemand mit einem technischen Hintergrund diese Leitungsfunktion inne hatten und haben halt gemerkt, auch das alleine reicht nicht aus. Okay. Und mein großes Glück war, dass ich auf ein Team gestoßen bin, das mich sehr offen empfangen hatte. Ich hatte ein Team von am Anfang 5, 6 Technikern, mit denen ich dann eben ganz viel im Diskurs auch mir an Themen und Fachlichkeit erarbeitet habe. Also ich bin an der Stelle auch nicht stehen geblieben bei meinem, ich bin nicht Technikerin und mein Team war eben auch sehr geduldig mit mir und wir haben an vielen Stellen nochmal technische Optionen rauf und runter diskutiert und manchmal muss man dann halt auch OSI-Schichtmodelle nochmal miteinander auseinandernehmen, dass auch ich verstehe, an welcher Stelle jetzt die Firewall-Technologie zum Einsatz kommt und was eine demilitarisierte Zone ist und warum das so wichtig ist. Also ich glaube, es war für beide Seiten ein tolles Lernfeld. Ich habe eben diesen strukturellen, kommunikativen, prozesshaften Blick mit reingebracht. Das war für die Kollegen total wichtig, weil die natürlich auch drunter leiden, wenn das schwierig ist mit den Fachabteilungen und wenn nur schlechte Stimmung ist. Und insofern war es für mich eigentlich so der Klassiker von, auch in der Organisation ist die Erkenntnis gewachsen, es braucht nie nur das eine oder nur das andere, sondern eigentlich brauchen wir an vielen Stellen so einen interdisziplinären Blick auf sehr komplexe Fragestellungen. Und deswegen war ich, glaube ich, die Richtige zum richtigen Zeitpunkt.
Kommen wir da nämlich gerade noch zur Überleitung, nämlich wir haben gesagt Sozialwirtschaft und ich glaube, Sozialwirtschaft ist wirklich eine spannende Branche, die auch nicht klein ist. Wir hatten ja auch die Andrea Schwarz von der Diakonie Württemberg schon hier im Podcast, die aber allerdings eben erst Quereinsteigerin ist. Sie war eben eher im Industriesektor und hatte dann eben eher so das Gefühl, sie muss jetzt irgendwie mal was Gutes tun. Also eher so die Sinnfrage bei dir ist aber so von dir, du hast ja gesagt, du bist von Anfang an eben der Branche treu geblieben. Kannst du da vielleicht auch mal uns was von der Motivation mitgeben? Was fasziniert dich an der Branche? Warum bist du noch da? Wie hast du es geschafft, trotz allen, und da gehen wir sicher nachher auch noch ein bisschen ein, Schwierigkeiten auch da wirklich voranzugehen? Also was motiviert dich da?
Also tatsächlich die Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Letztendlich existiert keine der sozialen Organisationen nur aus einem wirtschaftlichen Zweck heraus, sondern immer auch aus einem ideellen Zweck heraus. Und ich will da nicht missverstanden sein. Natürlich müssen wir wirtschaftlich arbeiten und wir haben an vielen Stellen auch wirtschaftlich sehr herausfordernde Rahmenbedingungen. Aber letztendlich geht es eben um viel mehr, nämlich an vielen Stellen auch in sehr traditionsgeprägten Unternehmen um einen Dienst am Nächsten. Wir haben zwei große konfessionell, also kirchlich geprägte Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Das ist die Diakonie und die Caritas. Es gibt weitere Wohlfahrtsverbände, die eben nicht diese Prägung haben, die genau die gleichen Ziele verfolgen. Und wir erbringen insgesamt in der Wohlfahrt oder in der Sozialwirtschaft einfach einen wahnsinnig wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Wir übernehmen Aufgaben, die eigentlich dem Staat zukommen und die er an uns delegiert, wo er quasi die in einem subsidiären Prinzip die Wohlfahrt auch beauftragt, diese Leistungen zu erbringen. Und die gehören einfach zur Daseinsvorsorge in Deutschland. Und wir sprechen da über Leistungen wie Pflege für Menschen im Alter. Es geht um die Betreuung, Begleitung, Bildung von Menschen mit Behinderung. Das fällt dann unter den Überbegriff der Eingliederungshilfe. Es geht um Kinder- und Jugendhilfe, Hilfe- und Unterstützungsangebote für wohnungslose Menschen. Also so dieses ganze breite Portfolio von sozialen Dienstleistungen und sozialer Arbeit, das ist das, was tagtäglich in der Wohlfahrt, in der Sozialwirtschaft stattfindet. Mhm. Und da irgendwie Teil davon zu sein, das war für mich immer, ja, sehr motivierend. Das hat was mit meiner Prägung, glaube ich, zu tun. Auch mit der Frage, aus welchem Elternhaus ich komme. Ja, also ich bin so aufgewachsen und deswegen dockt es bei mir ganz stark an. Und ich schaue manchmal schon auch so ein bisschen neidisch auf andere Branchen, die natürlich auch viele Vorteile und Freiheiten mit sich bringen. Aber ich glaube, letztendlich Hand aufs Herz tauschen wollen würde ich nicht.
Mhm. Ja, absolut. Also ich meine, ich habe da auch ganz viel von dir natürlich auch gelernt, aber auch von der Branche. Und ich glaube, zwei Sachen, die ich spannend fand. Das eine ist ja, glaube ich, wenn wir uns die Arbeitsplätze inklusive Ehrenamt anschauen, wie viel das ausmacht in Deutschland. Du hast die vorhin angesprochen. Ich glaube, das sind, korrigiere mich, aber ich glaube, 1,5 Millionen, glaube ich, Menschen, oder ist es sogar noch mehr? Ich weiß gar nicht, wie.
Viel mehr. Also ich habe die Zahl im Moment nicht parat. Ich könnte sie nachher kurz googeln. Aber wir sind, wenn ich es richtig weiß, unter den Top 3 der Arbeitgeber in Deutschland.
So. Und das spricht für sich. Das ist schon mal super beeindruckend, das zu hören. Das andere, was du auch angesprochen hast, dieses Menschenbild, also Menschen im Mittelpunkt zu stellen, das kriegt man ja sofort mit, wenn man eben auch mit verschiedensten Organisationen zu tun hat. Das ist für mich jemand, der natürlich aus dieser Innovationsdenke kommt, ganz faszinierend, weil wir natürlich immer mit diesem Buzzword Kundenzentrierung hausieren gegangen sind und methodisch mit Design Thinking Co. Und dann kommt man zu euch und man merkt so, ja klar, das ist das, was du den ganzen Tag machst. Und das war, ich erinnere mich dann auch an sehr viele Workshops am Anfang, wo wir auch zum Beispiel gerade im psychologischen Bereich oder so oder Suchtbereich auch an die Grenzen gestoßen sind mit der Methodik, weil man gemerkt hat, da müssen wir euch nichts Neues erzählen. Für euch steht der Mensch im Mittelpunkt und danach wird auch sehr, sehr viel ausgerichtet. Ja, und das ist ein persönliches Learning, was ich auch mit der Sozialwirtschaft verbunden habe und wo ich sehr demütig immer noch an diese Workshops denke, wo mich Mitarbeiter dann auch darauf hingewiesen haben, dass das, was wir hier gerade machen, jetzt nicht unbedingt was Neues ist. Und das habe ich sonst in keiner Branche bisher erlebt. Das fand ich einfach auch sehr, sehr faszinierend. Gehen wir mal vielleicht auch an den Punkt nämlich zurück, dass wir ja gesagt haben, wir sprechen heute über ein DDISO und ich habe es auch schon eingangs gesagt, Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, also offensichtlich geht es um Digitalisierung und du hast aber auch angesprochen, es gibt ja auch schon sehr, sehr viele, ich sag mal, Verbände und Netzwerke, die die Sozialwirtschaft organisieren, aber aus irgendeinem Grund scheint das nicht zu reichen, sondern ihr wart an dem Punkt, dass ihr gesagt habt, wir müssen eigentlich etwas Neues gründen und vielleicht nimmst du uns mal eben in das Jahr 2016 zurück. Was war denn da die Motivation? Was waren denn da so die Annahmen, warum man jetzt etwas Neues in Anführungszeichen braucht?
Es gab einen ganz konkreten gedanklichen Anlass für die Gründung des WDISO und zwar, wenn wir uns zurückerinnern in diese Zeit, dann gab es eine Entwicklung, die wirklich sehr um sich griff und das war die der Plattformökonomie. Das heißt, wir waren damals zunehmend konfrontiert auch mit der Marktmacht von Playern wie Booking.com oder Airbnb. Dir fallen jetzt noch 10 andere ein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Große Konzerne wie Amazon, die auch das Thema Einzelhandel nochmal komplett auf den Kopf gestellt haben. Und das war eine Entwicklung, die hat sich damals extrem disruptiv angefühlt. Und es gab eine Runde von kaufmännischen Vorständen in der Diakonie Württemberg. Die treffen sich regelmäßig und die waren natürlich auch auf dieses Thema aufmerksam geworden und hatten irgendwann den Impuls zu sagen, lasst uns mal systematisch drüber nachdenken, was diese Plattformökonomie für die Sozialwirtschaft bedeutet und ob wir diese Entwicklung nicht aus der Sozialwirtschaft heraus für uns nutzen können, also aus der Sozialwirtschaft für die Sozialwirtschaft vielleicht auch eine Plattformdenken entwickeln können. Mhm. Und mit diesem sehr losen Gedanken ist man damals gestartet. Es hat sich dann so eine kleine Gruppe von interessierten und willigen Organisationen gefunden, die gesagt haben, ja, wir würden da gerne mal loslaufen, mal starten, ein Projekt auflegen. Und dann hat man eigentlich eine Rechtsform gesucht, um sowas realisieren zu können. Und das war wirklich die Geburtsstunde des WDISO. Dann gab es eine Gründungssitzung. Es wurde ein Verein gegründet. Das ist in Deutschland ja sehr niederschwellig möglich. Ja. Deswegen hat man sich für diese Rechtsform entschieden. Und tatsächlich war unser allererster Auftrag, gemeinsam mit euch bei OMM und in der Startup-Garage, dieses Thema Plattform aus der Sozialwirtschaft für die Sozialwirtschaft mal systematisch zu denken, zu überlegen, wie könnten Angebote sein, welchen Mehrwert könnte das stiften, wie könnten Geschäftsmodelle aussehen. Das war so unser allererster Schritt.
Und ich muss sagen, das ist immer noch Gänsehaut bei mir, weil ich noch genau weiß, auch wie ihr damals, oder ich erinnere mich noch sehr gut an das Meeting, wo wir zusammengekommen sind und wo wirklich auch diese Vorstände sehr weit gedacht haben und auch sehr mutig dann auch gesagt haben, komm, jetzt machen wir das doch einfach mal, sehr, sehr eben pragmatisch. Und manchmal kapiert man das aber auch erst im Nachhinein, wie sich dann auch Dinge entwickeln. Aber damals war es natürlich sehr, sehr faszinierend zu sehen, dass ihr da sehr offen an die Sache ran seid, obwohl ihr natürlich auch eure Restriktionen habt und dann einfach gesagt, okay, jetzt lernen wir einfach mal gemeinsam, was es denn heißt, in Plattformen, in Geschäftsmodellen, in Startups in Anführungszeichen zu denken. Und ich glaube, da kann man schon auch im Nachhinein sagen, dass man da, glaube ich, bei vielen Menschen, zumindest bei den Teilnehmern, die dabei waren, sehr viel entfacht hat. Aber ich glaube, es hatte auch eine gewisse Wirkung natürlich auf den einen oder anderen. Und spannend eben dann auch zu sehen, dass eben dieser Vidiso dafür natürlich auch erstmal die Basis war, um sowas überhaupt erstmal loszutreten. Aber es ist natürlich nicht die Endstation gewesen, sondern es war eigentlich erst der Anfang. Und es ging dann immer weiter. Vielleicht kannst du auch da den Hörern sagen, was ist denn von eben zu dem Zeitpunkt 2016, 17 bis heute grob passiert? Also welche Learnings habt ihr, wenn man das so in Phasen teilen würde, bis heute eigentlich dann so gemacht im Vidiso?
Ja, also wir haben, nachdem wir eine Idee davon entwickelt hatten, wie eine solche Plattform vielleicht konzipiert werden könnte, relativ schnell gelernt, dass ein Verein für die Umsetzung einer solchen Idee keine gute Rechtsform ist. Das heißt, das hat sich dann relativ schnell voneinander auch wieder gelöst. Es wurde eine GmbH gegründet, die dann auch den Auftrag hatte, diese Plattform-Idee auch in der Umsetzung wirklich als Start-up quasi weiterzuführen. Und dann stellte sich für den Vidiso natürlich so ein bisschen die Frage nach dem Auftrag und nach der Daseinsberechtigung. Also wenn jetzt diese quasi Geburtsidee übergeben wurde an eine andere Organisation, was war dann unser Auftrag? Und da hat sich sehr schnell rausgestellt, auch in dieser Befassung mit dem Thema Plattform, dass wir in der Sozialwirtschaft ganz viele Organisationen haben, die noch gar nicht in der Lage gewesen wären, an dieser Plattformökonomie überhaupt teilzunehmen oder teilzuhaben, weil sie selbst noch gar keinen notwendigen Grad an Digitalisierung hervorgebracht haben. Das heißt, wenn ich mir so eine Plattform vorstelle, die zum Beispiel Dienstleistungen und Nachfrage miteinander matcht, dann muss ich als Anbieter ja in der Lage sein, da einzustellen, was ist denn meine Dienstleistung und in welcher Kapazität kann ich die anbieten und zu welchem Preis kann ich die anbieten. Und gerade bei dieser Konzeption oder den ersten konzeptionellen Gedanken zur Plattform war klar, wir sind auf Trägerseite an vielen Stellen nicht in der Lage, solche Daten zeitnah automatisiert zur Verfügung zu stellen, sondern wenn überhaupt, dann nur mit der Hand am Arm und 17 Telefonaten im Hintergrund. Also wurde relativ schnell klar, die digitale Transformation als umfassende Aufgabe für die Sozialwirtschaft war noch so viel größer als das, was wir mit dieser Plattform-Idee verfolgt haben, dass wir für uns definiert haben, und für uns heißt ja immer, die Mitglieder haben es für sich definiert. Genau. Ne? Also wir sind ein Verein und die Mitglieder bestimmen über die grundlegende Ausrichtung des Vereins. Das heißt, die Mitglieder haben für sich definiert, Vidiso soll ein Verein sein, der seine Mitglieder bei der digitalen Transformation in Gänze unterstützt. Und auf dieser neuen Grundausrichtung hin haben wir dann auch verschiedene Angebote etabliert. Wir machen heute oder inzwischen wahnsinnig viel Netzwerk- und Bildungsarbeit. Das heißt, wir vernetzen unsere Mitglieder aktiv miteinander, themenspezifisch, aber auch themenübergreifend. Wir machen selber Bildungsangebote im Rahmen von Workshops, im Rahmen von Fachtagen zu oft sehr praxisnahen Themen. Also zum Beispiel so Fragen wie, wie sieht denn so eine Datenschutzfolgeausschätzung für die Einführung von Microsoft 365 aus? Bis hin auch zu eher strategischen Themenstellungen wie, wenn wir uns den Einsatz von KI in der Kinder- und Jugendhilfe perspektivisch vorstellen, was könnten Einsatzszenarien sein, welche Restriktionen haben wir, welche Potenziale, aber eben auch welche Bedrohungen sehen wir bei dem Einsatz auch von solchen Zukunftstechnologien. Also wir haben da inzwischen ein ganz breites Portfolio und wirklich die unser Leitspruch ist so ein bisschen, wir gestalten digitale Zukunft und alles, was unsere Mitglieder dafür brauchen, um das wirklich aktiv für sich als Transformationsprozess zu gestalten. Das ist unser Auftrag.
Also über die Formate wollen wir auch gleich auch nochmal sprechen und wie ihr euch organisiert. Vielleicht noch eine Frage, du hast es gerade selbstverständlich an, natürlich von Mitgliedern gesprochen. Klar, also jedes Netzwerk und jeder Verband braucht natürlich Mitglieder, sonst wahrscheinlich wird es schwer mit der Daseinsberechtigung, zum Teil dann auch mit der Finanzierung. Aber das andere ist, du hast den Begriff Träger verwendet. Und ich glaube, viele kennen den Begriff Träger nicht, weil für viele ist natürlich nach außen, es gibt halt die Diakonie und es gibt halt die Caritas oder es gibt halt einen Verband wie euch. Aber kannst du vielleicht noch 2, 3 Sätze sagen, wer sind denn die Träger? Was zeichnet die aus? Wo findet man die? Weil das sind, wie du ja sagst, ein Großteil eure, oder eigentlich alle Mitglieder sind, glaube ich, heute Träger, oder?
Ja, also da kann man so ein bisschen unterscheiden. Wir haben in der Sozialwirtschaft so ein bisschen die Unterscheidung zwischen den Trägern und Einrichtungen. Das sind tatsächlich die Organisationen oder Unternehmen, die vor Ort das Altenheim betreiben oder die vor Ort die Einrichtung für Menschen mit Behinderung betreiben oder die eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung betreiben. Also die Rechtsträger dieser konkreten Dienste und Angebote. Und in der freigemeinnützigen Wohlfahrtspflege, das heißt, bei denen, die das auf einem gemeinnützigen Hintergrund machen, gibt es eben Wohlfahrtsverbände in Deutschland, in denen sich diese Organisationen quasi spitzenverbandlich organisiert haben. Und diese Spitzenverbände sind dann eben die Caritas oder die Diakonie oder auch der Paritätische oder die AWO. Das heißt, wir haben hier so eine Verbandslandschaft, die erst auf, also zum Teil dann auch auf, wir haben so kirchenrechtliche Strukturen wie Diözesen und Bistümer und Landeskirchen. Mhm. Also auf diesen Ebenen gibt es dann Landesverbände bis hin zu Bundesverbänden, wo diese Organisationen dann auch gegenüber der Bundespolitik zum Beispiel eben auch politische Forderungen der Sozialwirtschaft vertreten. Ja. Wir sind als Verband so strukturiert, dass wir sagen, naja, beim Thema Digitalisierung, da sind wir alle relativ ähnlich. Also da macht es aus unserer Sicht gar keinen Unterschied, ob ich zur Diakonie oder zur Caritas oder zum Paritätischen gehöre. Die Herausforderungen sind für alle die gleichen. Das heißt, bei uns kommen Träger und Verbände aus allen Bereichen zusammen. Wir trennen da nicht nach den herkömmlichen oder nach den klassischen Wohlfahrtsverbänden. Genau, und bei uns können eben Mitglieder werden alle Träger und Einrichtungen, die gemeinnützig unterwegs sind. Wir unterscheiden da in Deutschland noch, es gibt auch private Träger, die das quasi mit einer klaren Gewinnerzielungsabsicht auch soziale Dienstleistungen erbringen. Das haben wir vor allem im Bereich der Altenhilfe. Und bei uns sind eben alle, also können alle diejenigen sich organisieren, die sagen, wir gehören zur frei gemeinnützigen Wohlfahrtspflege, ganz unabhängig vom Wohlfahrtsverband. Und wir erbringen soziale Dienstleistungen und wir wollen gemeinsam digitale Zukunft gestalten.
Und wie viele haben sich da inzwischen euch angeschlossen? Weil das eine ist ja faszinierend, wie du es gesagt hast. Also das muss man, glaube ich, auch erstmal verstehen, wenn man in die Sozialwirtschaft reinkommt. Unfassbar viele Verbände, unfassbar viele Netzwerke, unfassbar viele Ausschüsse. Das muss man erstmal dann auch verstehen, wie man da organisiert ist. Ja, der Wahnsinn. Ja. Und dann ist ja so, dass ihr ja trotzdem, ich glaube, ich weiß nicht, was 70, 80 Organisationen haben sich inzwischen euch angeschlossen.
Genau. Wir haben im Moment so 76, 78 Mitgliedsorganisationen. Und da muss man auch sagen, ne, Sozialwirtschaft ist extrem divers. Da sind Träger dabei, die sind bundesweit tätig und haben 30.000 Mitarbeiter. Die sind bei uns genauso Mitglied wie der Träger von 2 Altenpflegeheimen im Schwarzwald mit insgesamt 180 Mitarbeitenden. Und das ist tatsächlich einfach auch die Bandbreite, die wir in der Sozialwirtschaft haben. Es gibt Organisationen ganz unterschiedlicher Couleur, ganz unterschiedlicher Herkunft auch oder Tradition. Und alle arbeiten aber nach den gleichen Regeln, nämlich nach denen der Sozialgesetzbücher und den Strukturen und Rahmenbedingungen, die uns auch die öffentliche Hand einfach vorgibt, zum Beispiel über Finanzierungsrahmen, über den Finanzierungsrahmen. Und das ist schon auch das Spannende im WDI, so dass wir eben die Großen und die Kleinen miteinander bündeln, die in Sachen Digitalisierung schon ganz weit vorne sind und die sagen, ja, wir wollen, aber wir haben vielleicht noch nicht so viel geschafft. Und das Spannende ist aber, dass alle davon profitieren. Also dass auch die schon richtig weit sind, immer wieder zurückmelden. Spannend die Gespräche auch mit denen, die jetzt zum Beispiel Grundsatzentscheidungen treffen, die wir vor 5 Jahren schon getroffen haben. Die bringen uns gedanklich nochmal weiter, weil die einfach auch nochmal dieses, wo müssen wir uns neu ausrichten, wo müssen wir uns vielleicht auch nochmal reorganisieren, einfach anstoßen. Und deswegen ist das auch spannend, so diese Vielfalt der Sozialwirtschaft in unserem Verband abzubilden.
Das heißt aber auch, ich höre raus, weil ich überlege gerade so, auf welchen Ebenen überall wie diese eigentlich was Innovatives getan hat. Das eine ist, dass sie halt gesagt hat, Digitalisierung ist so ein großes Thema, dafür lohnt es sich, in Anführungszeichen, extra, ich sag mal platt, extra was zu gründen. Ja. Dann ist es übergreifend, also es betrifft viele, egal jetzt, sage ich mal, auch, ich sag mal, welcher Grundausrichtung man da angehört. Man findet darüber eben gemeinsam Nenner, weil man doch am Ende die gleiche Herausforderung hat und alle wollen am Ende die Sozialwirtschaft in irgendeiner Form besser für die Klienten, aber natürlich auch dann für die Mitarbeiter machen. Würdest du auch sagen, innovativ ist auch, dass ihr euch eben selber nicht als klassischen Verband versteht, wenn ich das so verstehe, dass ihr jetzt sagt, ihr macht jetzt nicht primär nur Sprachrohr Richtung Politik, sondern ihr versucht eigentlich quasi die Lücken der digitalen Gaps quasi zu schließen und voneinander zu lernen, oder? Also eigentlich seid ihr wie eine Art Wissensnetzwerk oder auch eine Art Kollaborationsnetzwerk, wo man sich gegenseitig hilft, oder?
Absolut. Das war schon auch mit immer auch ein Gedanke oder ein Thema, das uns begleitet und motiviert ist zu sagen, naja, wir haben in der Sozialwirtschaft wirklich diese besondere Herausforderung, dass wir keine nennenswerten Budgets für Forschung und Entwicklung haben. Das heißt, wir sind in einer Branche unterwegs, die aus meiner Sicht, das ist eine sehr persönliche Sichtweise, in ihrer DNA verankert hat, unter allen Umständen verlässlich zu sein. Ne? Ja. Wir sind diejenigen, wir sind ansprechbar, wenn jemand seine Wohnung verliert. Wir sind diejenigen, die eine Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten. Wir sind diejenigen, die Menschen, die im Alter nicht mehr in der Lage sind, sich alleine zu Hause zu versorgen, genau die Leistung anbieten, die sie brauchen, um entweder zu Hause zu bleiben oder eben auch stationär versorgt zu werden. Das heißt, Teil unserer Organisations-DNA ist es, ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Ansprechpartner zu sein. Das heißt, ich glaube, auf diesem Hintergrund bin ich manchmal ein bisschen nachsichtiger und sage, ich kann auch verstehen, warum uns Veränderungen manchmal schwerfallen. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir auch aufgrund der Refinanzierungssystematik, die wir in Deutschland haben, eigentlich keine Budgets für Forschung und Entwicklung haben. Das heißt, wir können auch Innovation, Erneuerung, Restrukturierungen im Sinne von Weiterentwicklung nie systematisch irgendwie vorbereiten, sondern wir sind da an ganz vielen Stellen sehr reaktiv unterwegs. Immer dann, wenn quasi sich die Rahmenbedingungen maßgeblich verändern, wenn neue Gesetze kommen, wenn neue Auflagen kommen, dann entsteht Dynamik, dann entsteht Bewegung und wir bewegen uns in aus meiner Sicht auch sinnvolle und gute Richtungen. Und aus dieser Gemengelage heraus kommen wir auch in die Situation, dass wir sagen, wir haben einfach begrenzte Mittel. Wir können nicht an jeder Stelle auch das Wissen, die Kompetenz, das Know-how, die Erfahrungen aufbauen, die wir eigentlich brauchen, um die Transformation gerade im digitalen Kontext mitgehen zu können. Aber wir haben gesehen, es gibt an ganz vielen Stellen sehr diverse Erfahrungen und Kompetenzen. Und deswegen ist für uns auch so ein wichtiges Element zu sagen, wir vernetzen die Richtigen miteinander. Das heißt, auch wenn ich selber noch nicht weiß, wie dieses oder jenes Projekt umzusetzen ist, finde ich bei Mediso jemand, der vermutlich schon 3 Schritte weiter ist und mich an seinem Wissen und seinen Erfahrungen teilhaben lässt. Und so schaffen wir es eben auch mit den insgesamt knappen Ressourcen quasi die Entwicklung voranzutreiben, weil wir uns eben gegenseitig daran teilhaben lassen. Also ich glaube, für den Mediso ist schon spezifisch, dass wir jetzt uns nicht in erster Linie als politischen Lobbyverband verstehen, weil auch da, sind wir mal ehrlich, sind wir noch zu klein dafür. Dafür haben wir noch nicht das Gewicht. Gerne mit mehr Mitgliedern und dann auch noch mehr Power. Aber was diese Lobby-Themen angeht, da schließen wir uns eben gerne anderen Netzwerken an. Wir verstärken die Stimmen anderer. Wir sind da gerne mit anderen kooperativ auch unterwegs. Das tun wir an vielen Stellen, einfach um auch nicht müde zu werden, Forderungen zu stellen für die Sozialwirtschaft. Aber ich glaube, der wesentliche Benefit und der wesentliche Nutzen für unsere Mitglieder liegt wirklich in diesem Netzwerk, in dem Ort, den sie bei uns finden, wo Kompetenzen, Erfahrungen, Know-how da sind für digitale Transformation. Und die sind zum Teil bei uns im Team da. Also wir haben bei uns im Team, glaube ich, inzwischen eine gute Kompetenz dafür aufgebaut. Und die sind eben auch in den anderen Mitgliedsunternehmen da. Und sich da auszutauschen und voneinander zu profitieren, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern des Mediso.
Du hast das Team noch angesprochen. Wie viel seid ihr? Wie groß seid ihr?
So als wir sind 8 Köpfe, aber mit etwa 5 Vollzeitstellen ausgestattet. Das heißt, das ist alles noch von überschaubarer Größe.
Ja.
Spannend ist vielleicht, wir sind als Remote-Team organisiert. Wir haben nicht die eine Geschäftsstelle, wir haben nicht das eine Büro, in das alle regelmäßig kommen, sondern wir sind über die Bundesrepublik verteilt, so wie unsere Mitglieder auch, arbeiten remote zusammen und freuen uns aber natürlich immer riesig, wenn wir zu Events, zu Veranstaltungen, dann wirklich zu analogen Formaten uns auch begegnen und treffen.
Also da will ich jetzt auch gleich noch die nächsten Minuten noch mit dir reingehen, Stichwort so Operating Model, wie funktioniert es? Nämlich oft hat man das Gefühl, knappe Ressourcen ist eher ein Nachteil, andererseits macht das auch kreativ und man kann halt doch sehr, sehr viel machen. Ich denke, ihr seid auch damit sehr glaubwürdig, wenn ihr sagt, ihr seid Verband mit Fokus Digitalisierung und macht sehr, sehr viel remote. Wenn ich da an andere Verbände denke, die zwar dann auch vielleicht sagen, sie wollen digital machen, aber dann stellen sie sich erstmal eine teure Geschäftsstelle irgendwo hin und stellen tolle Möbel rein, aber da guckt halt nie jemand vorbei. Habe ich mich schon immer mal gefragt, naja, für wen macht man es? Macht es für die Mitglieder oder für sich selber? Aber da hat er wirklich sehr lean aufgestellt. Aber bevor wir da noch reingehen, was mich noch interessieren würde, weil du hast jetzt noch kurz dieses SGB angesprochen. Das war auch so ein Learning, was ich gemerkt habe. Die ganze Branche, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, orientiert sich ja an der Struktur irgendwie so in der Logik des Sozialgesetzbuchs an vielen Stellen, Stichwort Finanzierung so. Trotzdem habe ich gemerkt bei manchen Trägern, dass ja schon das Bedürfnis zumindest auch da ist, auch das Unterschied Bedarf, Bedürfnis, dass man vielleicht da auch ausbrechen kann, weil doch ja sehr viele dann diese Strukturen als gegeben annehmen und sagen, naja, so gibt es halt irgendwie der Staat vor, das ist unser Spielraum, da können wir nicht raus. Wie ist es beim WD so? Ist es am Ende dann doch die ernüchternde Erkenntnis, dass man das so ist, oder schafft ihr das da auch stellenweise Dinge zu denken, die vielleicht gar nicht so viel mit dieser Struktur zu tun haben?
Ich glaube, wir im WDISO wären sehr offen, Dinge zu denken, die nicht viel mit der Struktur zu tun haben. Die Frage ist, wie realistisch ist es für unsere Mitglieder, solche Themen dann auch tatsächlich umzusetzen? Und man muss auch sagen, wir haben natürlich in der Sozialwirtschaft jede Menge Leistungen, die sich abseits der Sozialgesetzbücher bewegen und die auch gar nicht entsprechend finanziert sind. Und deswegen sind wir an vielen Stellen ja auch spendensammelnde Organisationen oder auch kofinanziert, zum Beispiel durch Kirchensteuermittel. Das heißt, ganz viele Leistungen, die in dem Kontext von sozialen Organisationen erbracht werden, die bezahlt der Staat bei weitem nicht. Und in den Spielfeldern, wo wir eben ohnehin für andere Finanzierungsquellen sorgen müssen, da gibt es natürlich auch mehr gedankliche Freiheit und da ist Raum für Kreativität und für neue Geschäftsmodelle und für neue Ansätze. Aber ich würde sagen, das ist schon ein kleines Spielfeld im Verhältnis zu diesem großen Bereich der Leistungen aus dem SGB heraus, die da schon sehr prägend sind, ja.
Okay, verstanden. Du hast schon vorher gesagt, ihr macht ganz viele Veranstaltungen, ihr organisiert euch remote, ihr seid jetzt heute also in dem leitenden Gremium, Anführungszeichen, 8 Leute, die das am Leben halten. Jetzt ist es so, ihr habt wahrscheinlich jetzt auch nicht 1000 Arbeitskreise, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie funktioniert das am Ende? Also ist jedes Mitglied gleich? Gibt es da ganz viel, sag ich mal, Bottom-up-Approaches? Gibt es da schon irgendwie gewisse Dinge, die ihr vorgebt, also gewisse Logiken, wo man sagt, so funktioniert das? Es gibt immer, keine Ahnung, einmal im Jahr das und einmal im Quartal das, oder also wie viel gebt ihr vor, wie viel entsteht auch einfach, was ihr gar nicht selber aktiv steuern wollt oder könnt, sondern was halt einfach entstehen soll untereinander? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie das Netzwerk dann von innen aussieht?
Also es braucht tatsächlich mehr Koordination und auch so ein bisschen Administration, als man vielleicht oder als auch wir am Anfang vielleicht glaubt oder uns gewünscht haben. Also wir verstehen uns an vielen Stellen einfach als ModeratorInnen und auch als quasi Bereitstellende von Infrastruktur, manchmal auch von tatsächlich gedanklicher Infrastruktur. Ne? Ja. Also dass wir auch systematisch an Themen dranbleiben und unsere Mitglieder darauf ansprechen und sagen, ah ja, guck mal, wir sehen, ihr seid an dem Thema dran und wir wissen von Mitglied XYZ, die machen das auch. Wir verknüpfen euch mal aktiv miteinander. Ja. Also wir müssen schon sehr, sehr wach sein für das, was bei unseren Mitgliedsorganisationen passiert. Und das ist aber was wir inzwischen auch gut instrumentalisieren können. Denn diese Veranstaltungen, die wir haben, da gibt es natürlich ein wiederkehrendes Muster. Wir haben ein Schema etabliert von Veranstaltungen. Es gibt zum Beispiel inzwischen sehr gut etabliert unsere P2P-Calls, also Peer-to-Peer. Da haben wir am Anfang die Themen immer gesetzt und hatten so eine Quote von 50% der Veranstaltungen, die stattgefunden haben, weil die anderen Themen, da lagen wir einfach daneben, da haben wir den Bedarf nicht getroffen. Inzwischen ist es so, dass unsere Mitglieder mit diesen Themen, die sie selbst umtreiben, ganz aktiv auf uns zukommen. Das heißt, wir setzen diese Themen nicht mehr aus dem Team heraus, sondern wir haben guten Draht, gute Kommunikationskanäle in die Mitgliedseinrichtungen und die sagen, oh, wir sind immer noch an diesem oder jenem Thema dran, könnt ihr das bitte mal auf die Agenda nehmen für einen der P2P-Calls? Und dann kommen eben zu diesem festen Termin, den wir koordinieren, wo wir eine Ausschreibung machen, zu dem wir einladen, wo wir quasi auch die Videokonferenz zur Verfügung stellen, wo wir auch eine kurze Doku machen. Aber da kommen dann die Mitglieder zusammen, die genau dieses Thema auch interessiert. Und das sind mal 5, das sind mal 10, das sind aber manchmal auch 25 oder 30.
Okay.
Und gerade wenn wir sehen, dass Themen groß werden oder dass Themen an ganz vielen Stellen gerade ein hohes Interesse auslösen, dann switchen wir so ein bisschen den Modus und sagen, okay, reicht uns dieser eine Termin, den wir jetzt angesetzt haben, oder steckt da eigentlich noch mehr dahinter? Und dann etablieren wir sogenannte temporäre Arbeitsgruppen. Das heißt, wir gucken dann mit den Personen, die da sind, was sind eure Themen? Woran wollt ihr arbeiten? Was treibt euch gerade um? Dann machen wir quasi eine Themenplanung erstmal für die nächsten 3, 4, 5, 6 Meetings, je nachdem, was an Themen hochkommt. Und wenn die abgelaufen sind, wenn wir das abgearbeitet haben, dann gucken wir in die Runde und sagen, so, passt es? Braucht ihr noch was? Und entweder alle sagen, ja, ist erstmal gut, dann falten wir die AG wieder ein, dann braucht es die auch nicht länger. Und wenn aber neue Themen aufgekommen sind, dann gibt es quasi die anschließende Themenplanung für die nächsten Termine. Das heißt, wir versuchen, nichts zu etablieren, was nachher als Last oder als Pflicht empfunden wird, sondern eigentlich muss jeder Termin für die, die dabei sind, einlösen, dass sie mit einem konkreten, also dass sie ihre eigene Handlungsfähigkeit im Unternehmen durch die Teilnahme verbessert haben. So, das ist ein bisschen unser Anspruch und so planen wir unsere Termine und Formate.
Spannend. Und du hast gesagt, ihr seid ja ganz stark remote organisiert. Das habe ich ja auch inzwischen, weil ihr auch inzwischen dieses Partnernetzwerk, das Partnernetzwerk ja initiiert habt, wo wir auch inzwischen Mitglied sein dürfen. Habt ihr auch eine ganz coole Community-Plattform ja eingesetzt, wo man ja doch gemerkt hat, weil das ist ja immer so die Frage, ist man da aktiv oder nicht? Aber zu meinem Erstaunen doch sehr, sehr aktiv, verhältnismäßig. Ja. Da kann immer, glaube ich, bei allen mehr sein. Aber das hat mich persönlich sehr erstaunt, dass dieses Remote, ich nenne es mal, diese Remote-Kollaboration oder Diskussion, dass ihr das geschafft habt, da schon Leben reinzubringen. Woran liegt das? Was würdest du sagen?
Kontinuierliches Arbeiten seit 5, 6 Jahren. So. Also ich glaube, da muss man wirklich, man muss immer wieder selber auch die Kanäle nutzen, solche Plattformen nutzen, um Kommunikation anzuregen. Man muss selber wach sein, auch mal auf eine Frage antworten, die kommt, Personen antippen, die vielleicht was dazu wissen können. Also auch da braucht es uns an manchen Stellen oder initial ganz stark als moderierendes Element. Und jetzt merken wir aber wirklich erst nach 3, 4, 5 Jahren, dass es anfängt von alleine zu laufen. Und das ist tatsächlich schön jetzt auch zu sehen. Ne? Da kommen Anfragen dann von Mitgliedern, die sagen, wir wollen folgendes Projekt umsetzen und sind auf der Suche nach einem Dienstleistungspartner. Mhm. Kennt da irgendjemand jemand? Und auf einmal kommen 3, 4, 5 Antworten mit interessanten Hinweisen. Und das Mitglied, das die Frage gepostet hat, kann da wirklich mit ganz konkreten, ganz konkretem Input innerhalb von manchmal wenigen Stunden auch am eigenen Thema weiterarbeiten. Mhm.
Und aber wahrscheinlich auch eine Bündelung, oder? Also auch eine Bündelung, dass jemand sagt, ach Graz, ihr habt das Thema gerade, da hängen wir uns mit dran und wir machen da einfach dann eine gemeinsame Session. Das ist ja super effizient eigentlich.
Ja.
Cool. Vielleicht, um da auch gegen Ende zu kommen, wenn man mal auch Richtung Impact spricht, ich glaube, das ist gut, da könnt ihr müde lächeln, sage ich mal, in der Sozialwirtschaft, weil Impact, den generiert er seit Anfang an. Aber was würdest du denn sagen, ist für euch am Ende intern der maßgebliche Impact, als wie die so, vielleicht Stand heute und auch dann in Zukunft? Was würdest du sagen, ist das für euch?
Also ich glaube, für uns ist wirklich relevant, wenn wir Mitgliedern Leistungen, Angebote machen können, die ihnen konkret helfen, ihre Herausforderungen im Kontext Digitalisierung besser zu bearbeiten. Und das können eben diese unterschiedlichen Elemente sein. Das sind mal diese Austausch- und Netzwerkformate. Das kann aber auch sein, dass wir als Team angefragt sind, mal 2 Tage vor Ort zu kommen und einen Workshop zum Thema Digitalisierungsstrategie zu machen. Das ist was, das haben wir inzwischen gut etabliert. Da haben wir einen sehr gut erprobten Methodenkoffer, wie man auch innerhalb von 2 Tagen in einer interdisziplinären Gruppe nachher eine gute und valide Digitalisierungsstrategie ausarbeiten kann. Zum Teil auch schon bis runter auf Maßnahmenebene. das ist was, das ist, glaube ich, wirklich für die Organisationen hilfreich, weil sie damit auch eine Leitlinie haben, an der sie sich für die kommende Zeit dann langhangeln können. Das sind auch quasi die Rückmeldungen, die wir bekommen. Also wenn wir dann auch, geben uns Mühe, auch Mitglieder immer wieder zu befragen, was braucht ihr von uns, was hat euch geholfen in der Vergangenheit, das sind die Dinge, die dann kommen, die rückgemeldet werden. Das ist hilfreich an der Stelle einfach. Auch so ein bisschen gebündelt durch das Team im WD so einen Einblick zu bekommen, wie machen es andere. Da gibt es ein ganz großes Bedürfnis danach, rauszufinden, sind wir auf dem richtigen Pfad unterwegs und ich orientiere mich mal nach links und nach rechts, was machen denn die anderen? Und da können wir natürlich einen tollen Transfer herstellen, weil wir nicht nur eine Organisation kennen, sondern 70, 80.
Ja. Absolut. Und wenn du dann vielleicht auch noch mehr in die Zukunft guckst, also was soll ich sagen, wo wollt ihr noch hin? Du hast gesagt vorher so ein bisschen, mit 80 Organisationen sind wir leider auch noch in Anführungszeichen relativ gesehen zu klein, um da vielleicht dann ein bundesweites Gewicht zu haben. Also was sind denn da so, ich meine, jetzt würde man hier in der Wirtschaft sagen, was sind denn eure KPIs, wo ihr hin wollt oder eure Zielgröße oder OKRs? Gibt es da so ein Gefühl, wo ihr hingeht, also woran macht ihr das fest, ob ihr auf einem guten Weg seid oder nicht so guten Weg seid? Also kann man das sagen? Was ist da so das Gefühl am Ende, wo man weiß, ja, wir machen das hier eigentlich Jahr um Jahr ganz gut?
Also sind OKRs und Gefühle irgendwie so ein bisschen schwierig miteinander in Einklang zu bringen und auch die Frage nach OKRs und wo seht ihr euch in 2-3 Jahren, da ist ja quasi der Planungszyklus ein ganz anderer. Tue ich mich so ein bisschen schwer, aber ich glaube, wir haben einfach Themen, die noch wichtig zu bearbeiten sind und wo ich auch glaube, dass wir mit einem Wachstum, den wir im Verband anstreben, schon auch noch mehr erreichen können, und zwar sowohl auf einer politischen Ebene als auch auf einer inhaltlichen Ebene. Und für uns ist ein großes Themenfeld, wo wir sagen, da braucht es mehr Schwergewicht, und da wollen wir in dieser auch ein Schwergewicht drauf legen, ist das Thema digitale Teilhabe. Wir kommen aus einer Zeit, in der Digitalisierung und digitale Transformation in Organisationen der Sozialwirtschaft ganz maßgeblich mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung abgestellt hat. Mhm. Man hat gesprochen über digitale Rechnungseingangsworkflows, über digitale Personalakten, über digitale Genehmigungsprozesse, über Dokumentenmanagementsysteme. Das war quasi der Kern der Anstrengungen und der Fokus. Mhm. Und aus unserer Sicht braucht es jetzt, und wir sehen das auch schon in der Branche, wir sehen das bei vielen Trägern, den Schwenk und den Blick auf die Klientinnen und Klienten. Nämlich die Frage, wie können wir digitale Teilhabe auf der einen Seite ermöglichen? Denn wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen, dann geht es auch darum, Menschen soziale Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn ich sehe, wie soziales Leben heute stattfindet, dann ist das in weiten Teilen digital. Also brauchen wir digitale Teilhabe für die Gesellschaft einfach in Gänze. Wir dürfen an der Stelle eben auch nicht zulassen, dass sich Menschen von dieser Entwicklung abgekoppelt werden. So. Ja. Da ist die Frage, wie müssen wir unsere Geschäftsmodelle verändern, wie müssen wir unsere Leistungen verändern, damit wir Menschen auch im digitalen Raum mit unseren Unterstützungsangeboten erreichen können, indem wir dort weiterhelfen können. Es entstehen ja ganz neue Bedarfe auch, die aber ganz originär in unseren Aufgabenbereich der Sozialwirtschaft fallen. Und dann eben auch die Frage, wie können wir diese verschiedenen Personengruppen von Seniorinnen und Senioren über Kinder und Jugendliche bis hin zu Menschen mit Behinderung auch aktiv in diese Prozesse mit einbinden. Also wie können wir sie zu Akteuren dieser digitalen Transformation machen? Und da haben wir an vielen Stellen noch keine Antworten. Das ist aber zum Beispiel ein Thema, da wollen wir aktiv rein. Da freuen wir uns über weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Sinne von Mitgliedern. Und ich glaube, dass auch dieses Thema auf einer politischen Ebene noch ganz viel Arbeit erfordert, weil dieses Thema der digitalen Teilhabe auch dort gerade erst ankommt. Wir sehen in den vergangenen Jahren eine ganz große Dynamik im Bereich Digitalisierung und Gesundheitswesen, in Ansätzen auch im Bereich Digitalisierung und Pflege. Pflege ist dann immer in Anführungszeichen die kleine Schwester des Gesundheitswesens. Wenn man sich die Größenverhältnisse anguckt, kann man das gut in Frage stellen. Also da sehen wir relativ viel Dynamik, aber gerade in den anderen Hilfefeldern, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial, und da, glaube ich, braucht es Player wie den Wediso, um auf der einen Seite eben auch noch mit mehr Mitgliedern politisch wirksam zu sein und auf der anderen Seite aber eben auch die Träger und Einrichtungen zu befähigen, sich auch hier nochmal neu auf dieses Thema einzulassen und zu überlegen, wie verändert es unsere Arbeit, wenn wir sagen, digitale Teilhabe, das Bereitstellen anderer Leistungen, neuer Dienstleistungen, neuer Geschäftsmodelle spielt da einfach eine ganz große Rolle.
Extrem spannend. Sarah, wir sind eigentlich quasi schon am Ende. Ich will aber trotzdem noch eine Frage stellen, bevor ich dich dann hier auch entlasse. Und zwar, du hast, oder ich glaube, das war auch so das Verständnis, oder ist es auch natürlich von der Sozialwirtschaft für die Sozialwirtschaft. So ist es ja, glaube ich, auch grundsätzlich Netzwerk aufgebaut. Und das sieht man in vielen Branchen, dass man erstmal mit sich selber in der Branche beschäftigt ist, weil man so viel Nachholbedarf hat. Aber du hast gerade das Thema Geschäftsmodelle angesprochen. Du hast auch Teilhabe angesprochen. Oft ist es ja aus Perspektive eines Individuums manchmal auch gar nicht so relevant, welche Branche das auch ist manchmal. Wie guckst du auf das Thema Durchlässigkeit von Branchen? Also auch, das ist ja immer so das Buzzword Cross-Industry, heißt das ja immer so, also über Branchen hinweg auch. Da habe ich schon auch ein paar erste Gespräche geführt in der Sozialwirtschaft, wo man schon auch sagt, ich würde gerne auch ein bisschen zum Beispiel von der Wirtschaft lernen oder ich kann auch zum Beispiel, weiß nicht, von irgendwelchen Service-Sektoren was lernen, in beide Richtungen. Glaubst du, das wird auch irgendwann ein Thema werden, dass man vielleicht auch überlegt, wenn man, nehmen wir mal dieses Riesenthema Pflege und auch im Sinne des demografischen Wandels, reicht es aus, dass man da das als Sozialwirtschaft stemmt oder muss man da nicht auch viel mehr dann auch mit der Wirtschaft noch kollaborieren, weil wir ja sehen, dass es auch Impact hat. Also gibt ja auch Generationen, die eben Ältere pflegen, gleichzeitig eben versuchen natürlich auch gleichzeitig ihre Familie zu managen und man hat dann oft einen Arbeitgeber, der es entweder vielleicht noch gar nicht versteht oder auch noch gar nicht möglich macht. Also gibt es da Denkweisen, dass man sagt, da muss es eigentlich auch noch viel mehr Vernetzung auch zwischen der Sozialwirtschaft und eben dann auch zum Beispiel Wirtschaftszweigen geben, also anderen Wirtschaftszweigen geben?
Also ich finde es einen total spannenden Ansatz. Ich kann dir da keine abschließende Antwort drauf geben. Wir kommen, also auf der einen Seite glaube ich, dass wir in der Sozialwirtschaft an ganz vielen Stellen extrem viel lernen können, wenn wir über die eigene Branche hinausblicken und einfach auch schauen, was jetzt spezifisch digitale Transformation mit anderen Branchen schon gemacht hat. Denn sind wir auch mal ehrlich, was die technische Entwicklung angeht, sind wir 10 bis 15 Jahre hinterher. Was wir gerade umsetzen, das sind technisch längst gelöste Probleme. Ja. Wir sind da auf anderen Ebenen unterwegs. Für uns ist das in den Prozessen schwierig, in der Umstellung auch der Kompetenzprofile von Mitarbeitenden. Das ist herausfordernd. Aber was wir technisch brauchen und technisch umsetzen, ist eigentlich trivial. Das heißt, da in andere Branchen auch zu gucken, wie haben diese Transformationsprozesse gemanagt, das ist, glaube ich, total wertvoll für uns. Das, was wir an Leistungen anbieten, wird zunehmend zur Mangelware in unserer Gesellschaft. Ja. Da gebe ich dir völlig recht. Ne? Also wenn ich als großer Industriekonzern eben nicht mehr die Arbeitskraft abrufen kann von meinen Mitarbeitenden, weil die damit beschäftigt sind, ihre Kinder zu versorgen oder ihre Angehörigen zu pflegen, weil sie diese Dienstleistung nicht mehr einkaufen können, dann habe ich tatsächlich ein ganz wirtschaftliches Problem. Ja. Wir müssen an der Stelle, glaube ich, nur darauf achten, dass wir über solche Partnerschaften nicht aus dem Blick verlieren, dass eben auch Wirtschaftsunternehmen zunächst mal ein wirtschaftliches Interesse für sich selbst damit verfolgen. Und das ist legitim, aber das muss transparent sein. Denn wenn ich dann quasi knappe Ressourcen in der Sozialwirtschaft auch noch exklusiv denen zur Verfügung stelle, die quasi in diesen Systemen drin sind, dann habe ich ein ganz hohes Risiko, die abzuhängen, die vielleicht nicht bei den Starken Industrieunternehmen arbeiten und die dann noch größere Schwierigkeiten haben werden, eine Kinderbetreuung oder einen Pflegeplatz für die pflegebedürftigen Angehörigen zu finden. Das wird aus meiner Sicht gesellschaftlich zu einer Zerreißprobe werden. Also das ist ein riesengroßes gesellschaftliches Problem, auf das wir da zulaufen. Wir haben die Demografie, die wirklich in doppelter Weise zuschlägt. Wir haben immer mehr alte Menschen, wir haben immer weniger Personen, die nachkommen und auch diese Versorgungsleistung erbringen können. Eine Riesenbaustelle und ich glaube, das ist ein guter Punkt für Innovation. Wir brauchen neue Ideen. Ich glaube, die wir bisher hatten, die tragen nicht mehr so wahnsinnig weit.
Absolut. Ja, super spannend. Also wir verfolgen das mal weiter, auch was da passiert. Aber wie du es gesagt hast, wenn du das auch sagst, klar, gerade technisch gesehen, 10 bis 15 Jahre, auch gewisse Dinge aufholen, gewisse Dinge auch erstmal umsetzen. Das zeigt natürlich auch, dass man, sag ich mal, erstmal logischerweise vor seiner eigenen Haustür natürlich kehrt, bevor man dann, ja, sag ich mal, noch größere Baustellen aufmacht. Ja. Aber ich kann mir schon auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn natürlich dann auch Unternehmen wettbewerbsfähig sein wollen und natürlich immer noch auf Mitarbeiter setzen und auch Mitarbeiter halten wollen, ja, und denen was ermöglichen wollen. Ich glaube, dann wird zwangsläufig im Zuge des demografischen Wandels dort auch viel mehr, ich glaube, Überschneidungen geben müssen, damit man diese Probleme gemeinsam lösen kann, ne? Weil kein Unternehmen kann das allein für sich lösen. Das wird nicht funktionieren. Von daher bin ich ja auch ganz gespannt, ob es da eben ganz neue Dialoge gibt, vielleicht auch mal, ja, ganz neue Kooperationen, auch Selbstverständnisse, die da neu verhandelt werden. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt, was die Zukunft da bringt. Super. Sarah, herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende. Ich glaube, es war ein ganz toller Ausflug von der Geschichte eben vom Vidiso, vom Anfang. Wir haben ganz viel über die Sozialwirtschaft gelernt und mitgenommen, wie wichtig dieser Bereich ist, wie groß dieser Bereich ist, wie ihr euch da aufgestellt habt. Ich höre auch raus, ihr habt auch noch Platz für den einen oder anderen oder für das ein oder andere Mitglied noch, selbstverständlich.
Absolut.
Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, wie ihr euch auch weiterentwickelt. Natürlich einerseits als Netzwerk, aber natürlich dann eben auch der Impact, den man dann natürlich immer mehr beim Träger oder bei euren Mitgliedern sieht, dass die auch immer digitaler werden. Ganz herzlichen Dank für diesen tollen Ausflug und für dich natürlich.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Für dich natürlich in deiner Rolle weiterhin alles Gute. Genau. Und von daher viel Freude beim Transformieren auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Dankeschön, Sarah. Ciao.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Co.